Ja, guten Morgen, liebe Frauen. Ich freue mich, heute unter Ihnen zu sein. Machen Sie sich's doch noch gemütlich und bequem, dass Sie gut sitzen. Ich möchte mich noch kurz vorstellen. Ich bin die Irmgard André. Ich komme aus Meckenheim-Pfalz. Es ist bei Neustadt an der Weinstraße. Frau Deger hat es vorhin schon gesagt, ich bin mit meinem Mann am Donnerstag angereist. Wir machen hier so eine kleine Auszeit und das hier ist der Höhepunkt bei Ihnen, das Frauenfrühstück. Wir haben zusammen 5 Kinder großgezogen, mein Mann und ich, sind jetzt alle erwachsen und haben selbst Familien. Und ich war jetzt bis letztes Jahr 15 Jahre bei der Stiftung Marburger Mädchen als Gebietsrepräsentantin, als Gebietsleiterin unterwegs mit den Mädchen. Mache jetzt weiterhin noch Frauenfrühstück, Seniorennachmittage, Frauenfreizeiten und aber so langsam will ich mich dann doch immer mehr zurückziehen und den jüngeren Frauen den Vortritt lassen. Da hinten habe ich die Marburger Mädchen aufgebaut, die verkaufen wir auch nicht, es geht einfach über Spenden. Wir haben noch 10 Enkelkinder dazu bekommen, zu unseren Kindern und Schwiegerkindern, aber die sind alle in ganz Deutschland verteilt, jeder in so einem anderen Bundesland und so konnte ich eigentlich die ganze Zeit eben meine Oma-Rolle nicht so wahrnehmen und dann hat mir es ganz gut gefallen, dass ich jetzt bei Marburger Mädchen unterwegs sein konnte. Heute Morgen habe ich Ihnen das Thema mitgebracht, Strickwerk, Lebenswerk. Gott wird dich niemals fallen lassen. Strickwerk, Lebenswerk, Sie haben alle so eine kleine Karte vor sich liegen. Diese Strickläppchen hat noch meine Mama gestrickt mit 86 Jahren. Und die hat letztes Jahr... Sie hat mir letztes Jahr noch ganz viele vorgestrickt. Ich habe immer gesagt, solange du stricken kannst, strick. Und das hat sie auch gemacht. Und letztes Jahr ist sie dann gestorben, ganz plötzlich. Und das hier, diese Strickläppchen, das sind die letzten. Also die Frauen bekommen dann keine Karten mehr. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das ist so ein Vermächtnis noch an meine Mutter. Ja, Strickwerk, Lebenswerk. Niemand von uns hat sich seine Herkunft, seine Eltern, sein Umfeld, in das er hineingeboren wurde, aussuchen können. Auch unsere Veranlagungen, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, all das hat ohne unser Zutun stattgefunden. Wir sind alle einmalig. Jeder von uns ist einzigartig. Und wir haben, um unser Leben zu gestalten, einen Lebensfaden in die Hand bekommen und sollen nun unser Lebensmuster stricken. Der eine hat ganz gute Voraussetzungen, er hat eine stabile Wolle, sie ist nicht zu dünn, nicht zu dick, auch die Nadeln passen dazu und so kann er mutig loslegen. Dem anderen seine Wolle ist etwas dünn, kaum hat er angefangen, fängt sie an zu reißen und bald hat er Strickmuster Löcher, Maschen fallen und er hat damit große Mühe. Wieder ein anderer hat vielleicht eine ganz dicke Wolle und die Nadeln passen vielleicht auch nicht so recht dazu. Er hat große Mühe, sein Strickzeug zu stricken. Es ist einfach zu fest und er hat damit sehr große Mühe. Nun, die einen haben ein buntes Maschenwerk, und die anderen ein Stück in tristeren Farben. Doch jeder von uns hat so seine besonderen Begabungen und Fähigkeiten bekommen. Und wir können auch uns noch vieles aneignen. Aber wir sollen den Mut haben, loszustricken und weiterzustricken. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir zwischendurch auch immer wieder schöne Wolle. Es gelingt uns auch einiges. Und läuft uns gut von der Hand. Doch zwischendrin sind auch immer wieder Fäden dabei, die uns nicht gefallen, die uns Not machen. Das kann Krankheit sein, Arbeitslosigkeit, Sorgen in Ehe und Familie, mit den Kindern oder mit den Enkelkindern. Es läuft nicht so, wie wir es gerne wollen oder es uns vorstellen. Ja, das können wir doch für unser Leben nachvollziehen. Wenn alles gut läuft, wenn alles glatt läuft, ja, dann läuft's. Da sind wir stolz darauf und das erzählen wir auch gerne weiter. Wenn wir Erfolg haben im Beruf, wir gut verdienen, ein tolles Auto fahren, ein schickes Altenheim besitzen. Wenn bei den Kindern oder bei den Enkelkindern alles gut läuft, in der Schule, im Beruf. Unsere beiden großen Mädchen gingen zur Realschule, sie machten danach eine Ausbildung als Erzieherin und danach noch ihr Fachabitur. Wenn mich da jemand fragte, na, wie geht's den Kindern? Ja, da war ich stolz darauf. Das habe ich auch gerne weitererzählt. Da habe ich mich bestätigt gefühlt, eine gute Mutter zu sein und den Kindern ein gutes Elternhaus zu bieten. Aber als unsere Zwillinge zur Sonderschule mussten, das habe ich niemandem erzählen wollen. Da habe ich mich als Versagerin gefühlt und hätte mich oft am liebsten in ein Mauseloch verkrochen. Aber das ging nicht. Ich war gefordert. Ich musste weitermachen als Mutter, als Ehefrau, als Hausfrau, als Geschäftsfrau. Ja, da sitzt man nun an seinem Strickmuster. Man hat gute Wolle, die Nadeln passen dazu. Man hat sich ein schönes Strickmuster ausgesucht. Alles fängt so schön an. Und plötzlich, mitten im schönsten Muster, reißt der Faden, es gibt Löcher, es fallen Maschen. Und das sind Tage, die uns nicht gefallen. Solche Tage kennen wir doch alle. Jeder von uns kann sich an solche Situationen in seinem Leben erinnern. Wenn Enttäuschungen uns niederdrücken, wenn uns Unglück trifft, oder wenn wir vom Leid heimgesucht werden, wenn uns Krankheit überrascht und uns die Kraft raubt, wenn wir einsam sind, wenn es in uns ganz dunkel ist oder wenn wir in Traurigkeit versinken. Ja, das sind Tage, die uns nicht gefallen. Wie gehen wir mit diesen Tagen um? Was machen wir daraus? Mit wem besprechen wir diese Tage, wenn wir im Dunkeln sitzen, am liebsten uns ins Bett verkriechen und die Decke über den Kopf ziehen? Ist da jemand, der das überhaupt merkt? Wie gehen wir damit um? Ich bin eigentlich ein Mensch, der recht fröhlich, positiv und mit viel Gottvertrauen durchs Leben geht. Doch an einem Montag stürmte eine Situation auf mich ein, die mein Leben total durcheinander würfelte, ja, die mich traurig, mutlos, ja, depressiv machte. Ich hatte Angst, ich fühlte mich einsam und hilflos und in mir war es so dunkel, obwohl es draußen so hell war und die Sonne schien. Und in diese Situation hinein betete ich sehr zu Gott, er möge mir helfen. Ich überlegte mir auch, zu wem ich gehen könnte, wem ich mich anvertrauen könnte. Doch ich konnte mich zu niemandem aufmachen. Und ich dachte auch, meine Last, meine Sorge ist so groß und ich kann jetzt in meiner Situation auch keine Worte machen. Und so betete ich einfach zu Gott, er möge mir helfen. Ich sagte, Herr, bei dir brauche ich keine Worte machen. Du kennst mein Leben, du kennst jetzt auch meine großen Sorgen und Kümmernisse. Und du weißt, was ich brauche. Bitte nimm dich dieser Situation an. Hilf mir, gib mir ein Wort von dir und zeig mir, dass du da bist. Auch wenn alles um mich herum dunkel ist. Du kannst es aber auch schenken, dass ein Mensch gerade mal an mich denkt, mich anruft oder sonst was. Herr, zeig dich mir. Und dann ging ich an mein Regal, wo ich die Karten und Kärtchen von Marburger Mädchen habe und ich schaute mir sie an und da war eins. Tage, die mir nicht gefallen. Ja, so einen Tag hatte ich. Und was ich da las, das traf so recht in meine Situation hinein. Wenn Enttäuschung uns niederdrücken und wenn uns Unglück trifft, steht Gott uns zur Seite, um uns auch in den Dunkelheiten unseres Lebens zu sagen, dass er uns liebt und nicht vergessen hat. Und wenn wir vom Leid heimgesucht werden, wenn uns Krankheit die Kraft raubt, können wir den Trost Gottes erfahren, der uns hilft, den Schmerz zu bewältigen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Und ein Gebet: Herr, sei mir nah in meiner Einsamkeit und gib mir immer wieder ein Licht in meiner Dunkelheit. Lass mich spüren, dass du mir nah bist, damit ich nicht in der Traurigkeit versinke und mir immer wieder ein Licht leuchtet. Und ein Bibelvers aus Psalm 138, Vers 3: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ja, Gottes Wort gab mir Kraft, Hilfe und auch wieder Aufblick. Gottes Wort gab mir Trost, auch wenn sich die Situation nicht verändert hatte. Am nächsten Morgen beschloss ich dann doch mal meine Wohnung zu putzen und ich schalte morgens von 9 bis 10 immer sehr gerne den Evangeliumsrundfunk ein. Vielleicht ist er auch einigen von Ihnen bekannt. Da kommt so eine Wunschsendung, gern gehört. Da kann man sich für andere Menschen einfach mal ein Lied wünschen und ihnen damit eine Freude machen oder für sich selbst. Die Lieder und die Gottesworte taten mir sehr gut. Doch zwischendurch schaltete ich dann doch mal meinen Staubsauger ein und als ich ihn wieder ausschaltete, hörte ich nur noch Meckenheim-Pfalz. Oh, mein Heimatort, wer hat da jetzt wohl wem ein Lied gewünscht? Meckenheim, das ist so ein kleiner Ort mit 3500 Einwohnern und da weiß man schon so ungefähr, wer den Evangeliumsrundfunk hört. Ja, ich hätte so gerne gehabt und gewusst, wem das Lied gewünscht wird, aber ich habe es verpasst. Aber das Lied, das gesungen wurde, traf so recht in meine Situation hinein. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich alle Wege stets in seiner Hut. Und kaum war das Lied fertig, klingelte das Telefon und eine Frau aus unserer Gemeinde rief an und sagte: Irmgard, gerade eben wurde ein Lied für dich gespielt. Aus Japan. Was? Aus Japan? Das konnte doch nur meine Freundin Renate sein, die in Japan in der Mission war. Meine Freude war unendlich groß. Und Sie können sich vorstellen, ich habe mich erst mal hingesetzt und geweint vor Freude und vor Rührung vor dieser großen Liebe Gottes. Er lässt mich nicht allein. Ich dankte ihm für seine Treue und ich sagte: Herr, wenn du jetzt dieses kleine Gebet erhört hast, so vertraue ich auch darauf, dass du dich meiner großen Not annimmst. Und ich durfte wieder neu durch dieses Erlebnis erfahren, wie Gott in meinem Alltag da ist, wie er mir nahe ist, wie er treu ist und wie er mit seiner Liebe und Fürsorge in ganz kleinen alltäglichen Dingen ich ihn erfahren darf. Und dass ich nun auch meine großen Sorgen und Kümmernisse ihm anvertrauen darf. Und er tut Wunder. Und das Wort aus Psalm 138, aus diesem kleinen Kärtchen, das ich gelesen hatte: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ja, das durfte ich erfahren. Es ist nun schon einige Jahre her, es war Anfang Dezember, da rief meine Schwiegermutter an. Sie wohnte 350 Kilometer von uns entfernt. Sie muss ins Krankenhaus. Wir setzen uns dann mit dem Hausarzt, mit dem Krankenhaus in Verbindung und dann kurz vor Weihnachten wurde uns mitgeteilt, die Schwiegermutter ist ein Pflegefall und wir wurden vor die Entscheidung gestellt, entweder kommt sie dort eine Betreuung und kommt in ein Pflegeheim oder wir holen sie zu uns. Nun hatte Ende November unser letztes Kind, das noch bei uns wohnte, das Haus verlassen. Und mein Mann und ich, wir hatten uns nun eigentlich etwas mehr Ruhe und Zeit füreinander erhofft. Wir haben schon Pläne geschmiedet, wie wir nun unsere Zweisamkeit gestalten möchten. Und nun sollte ich die Schwiegermutter zu uns holen? Nein, Herr, das kannst du doch nicht wollen. Doch nach einer schlaflosen Nacht unter Tränen und Gebet haben wir uns dazu entschlossen, die Mutter zu uns zu holen. Es war meine Motivation, dass sie ihren inneren und äußeren Frieden findet, mit Gott in Einklang kommt und sie in einem gesegneten Umfeld ihren Lebensabend verbringt. Und so kam sie kurz vor Silvester zu uns, und am Silvesterabend wird in unserer Gemeinde nach dem Gottesdienst, so kann man sich persönlich ein Gotteswort ziehen, und da bat ich Gott sehr, dass er mir für dieses kommende Jahr ein gutes Wort schenkt, an das ich mich festhalten kann. Und so bekam ich das Wort aus 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Dieses Wort gab mir Zuversicht und Hoffnung, die Situation jetzt anzunehmen. Und dann gab mir der Herr auch Liebe und Kraft und auch die Freude dazu, die Schwiegermutter zu pflegen. Auch hat sie ihren Frieden mit Gott und mit sich selbst gefunden. Und 5 Jahre durfte ich sie dann auf ihrem nicht einfachen Lebensweg begleiten und versorgen. Und ganz plötzlich, mit 87 Jahren, holte sie der Herr in meinen Armen in die Ewigkeit. Ich habe ihr noch das Lied gesungen, Befiehl du deine Wege. Ja, wenn wir unseren Lebensweg, unser Strickwerk Lebenswerk, ihm anvertrauen, wird er es wohl machen. Wenn wir den goldenen Faden seiner Liebe und Treue mit in unser Strickwerk Lebenswerk hineinnehmen, dann können wir vielleicht auch mit einstimmen, wie wir es jetzt gleich hören werden. Es wird ein Lied eingespielt, das es wunderbar zum Ausdruck bringt. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Und danach möchte ich Sie mit hineinnehmen in mein ganz persönliches Strickwerk Lebenswerk.
Sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirkt nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden zu seine Arme sinken, wenn er das Weberschieflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus
Ja, nun möchte ich Sie mit hineinnehmen in mein ganz persönliches Strickwerk-Lebenswerk mit der Erfahrung, Gott wird dich niemals fallen lassen. Vorneweg möchte ich das Wort stellen aus Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, damit ich verkündige all sein Tun. Dieses Wort bekam ich vor vielen Jahren zu meiner Konfirmation. Es gab Jahre, da konnte ich mit diesem Wort überhaupt nichts anfangen. Doch heute trifft es so recht auf mein Leben zu. Ich bin froh, dass ich mich an Jesus festhalten darf, dass er meine Zuversicht und meine Hilfe ist. Und weil ich diese Gnade und Liebe Jesu in meinem Leben erfahren habe, möchte ich es auch froh weitersagen, was er für mich getan hat. Menschen von ihm erzählen, dass auch sie Rettung, Heil und Erlösung erfahren. Darf auch durch die Produkte der Stiftung Marburger Medien Gottes Wort weiter sagen, weiter tragen, weitergeben. Ich hatte in der Schule eine gute Freundin, eben diese Renate. Und sie war in der Schule sonst schon sehr missionarisch. Und sie gab mir immer so kleine Kärtchen und Karten. Da waren Geschichten von Jesus, Bibelverse und gute Worte für mein junges Leben. Auch in ihrem Elternhaus war ich immer willkommen. Dort lernte ich ganz viele christliche Lieder. Wir gingen dann auch zusammen in einen Musikchor und nahmen dort auch an Gottesdiensten und Evangelisationen teil. Und ich merkte, dass diese Menschen etwas hatten, wonach ich suchte. Und wenn man jung ist, ist man auf der Suche nach dem Leben und möchte auch möglichst viel erleben. Und so habe ich mich von meiner Freundin verabschieden müssen. Wir sind dann getrennte Wege durch die Ausbildung gegangen. Und ich ging mit meinen anderen Klassenkameraden tanzen lernen. Ja, ich wollte mein Leben genießen und ich wollte etwas erleben. Ja, und in diesen Jahren habe ich auch sehr viel erlebt. Dadurch, dass ich dann auch nicht mehr in dem Chor war, entfernte ich mich auch immer mehr von Gott. Beim Tanzen lernte ich dann auch einen jungen Mann kennen. Er gefiel mir sehr gut. Und da sich dann auch in den Gesprächen herausstellte, dass wir den gleichen Beruf haben, seine Eltern auch ein Geschäft haben, war das der Traum meiner Träume. Da sah ich dann auch auf viele Schwächen großzügig hinweg. Und es ist auch so, mit 17 hat man noch eine rosarote Brille auf. Doch mein Wunsch, dass diese Ehe der Himmel auf Erden sei, wodurch alles so wunderbar passte, zerplatzte wie eine Seifenblase. Ich durfte im Geschäft alles erledigen und er ging weg, wann er wollte und tat, was er wollte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bekam ich dann im Abstand von 2,5 Jahren 2 Mädchen. Silke und Annette. Und bald nach Annettes Geburt wurde mir auf sehr schlimme Weise offenbart, dass dieser Mann homosexuell sei. Für mich brach eine Welt zusammen. Ich konnte damit nicht fertig werden. Ich nahm Valium-Tabletten, um durchzuhalten, und ich trank Alkohol, um mich zu betäuben. Auch meine Freunde und Bekannten konnten mir nicht helfen. Ja, sie zogen sich zurück, weil sie mit dieser Situation überfordert waren. Und ich war auf der Suche. Ich suchte, wer kann mir helfen? Ich war dann auch in einem inneren Kampf. Sollte ich nun hier einfach alles liegen lassen und mit den Kindern gehen? Das Haus, das Geschäft, die Schwiegereltern, die ich doch sehr lieb gewonnen hatte, aber doch jetzt fast hasste? Hatten sie von der Andersartigkeit ihres Sohnes gewusst und mich nicht davon in Kenntnis gesetzt? Ja, sie dachten, er hat ein liebes Mädel gefunden, noch dazu eine, die ins Geschäft passt, und die Andersartigkeit wäre somit behoben. Und er hatte ein Deckmäntelchen, Frau und Kinder und konnte so sein Leben führen, wie er es wollte. Doch von dem Tage an, wo ich darüber wusste, hatte ich die Hölle auf Erden. Es war für mich schlimm und unerträglich. Mein Leben lag vor mir wie ein Scherbenhaufen, alles kaputt und leer. Und in diese Situation hinein erinnerte ich mich an Gott. Und nach diesem Gott hatte ich Sehnsucht. Und ich ging auf die Knie und ich schrie und ich weinte meine ganze Not und meine Verzweiflung heraus. Und ich sagte, Herr, wenn es dich gibt, soll mein Leben dir gehören. Die Menschen haben mich enttäuscht. Aber wenn es dich gibt, hol du mich bitte hier heraus. Und es fiel mir vor meinem inneren Augen schlagartig ein Bild ein, das ich vielleicht mal bei einer christlichen Veranstaltung hörte. Ein Mensch hat die Möglichkeit, dreimal in den Zug zu Gott einzusteigen. In meinem Leben hält dreimal der Zug. Mir war schlagartig klar, das ist der letzte Zug. Wenn ich hier jetzt nicht mein Leben mit Gott festmache, dann habe ich keine Chance mehr. Und so übergab ich Jesus mein Leben, dieses leere, kaputte, aussichtslose und enttäuschte Leben und bat ihn, mich aus dieser tiefen Grube herauszuholen, wo mich sonst niemand herausholen konnte. Und so setzte ich meine ganze Hoffnung und meine Hilfe auf Jesus. Und der Herr holte mich heraus auf wunderbare Weise. Nicht gleich und auch nicht sofort. Dadurch, dass diese ganze Sache nun herauskam, mussten wir durch ganz schlimme Umstände ein Geschäft schließen und das elterliche Geschäft so nach und nach aufgeben. Um finanziell über die Runden zu kommen, nahm ich dann Jobs an als Werbedame in großen Kaufhäusern, darunter auch in der Metro in Frankfurt. Und am letzten Arbeitstag, es war Freitagnachmittag, kam der zuständige Verkaufsleiter und wollte mir, da es Ende Oktober war, die ganzen Termine für das nächste Jahr geben. Doch ich hatte vor, an diesem Wochenende 200 Kilometer entfernt zu meinen Eltern zurückzufahren und sie zu bitten, dass ich bei ihnen aufgenommen werde. Und das sagte ich auch diesem Mann. Und er bedauerte sehr, eine gute Kraft zu verlieren. Doch er sagte zu mir, ja, haben Sie denn in der Pfalz schon Arbeit? Und ich verneinte. Und daraufhin bot er mir sofort an, sich in der Metro Ludwigshafen, die gerade eröffnet hatte, für mich einzusetzen, damit ich dort einen festen Arbeitsplatz erhalten würde. Und einige Minuten später hatte ich schon einen Vorstellungstermin vereinbart. Am nächsten Morgen fuhr ich dann mit meinen beiden Mädchen, einem Koffer und dem Geld, das ich in dieser Woche verdient hatte, ohne es jemandem zu sagen, dass es für immer sein wird, mit dem Zug zu meinen Eltern zurück. Und als meine Eltern mein Schicksal erfuhren, nahmen sie mich mit den Kindern in ihrem Hause auf. Die Arbeitsstelle bekam ich auch. Dann kaufte mir mein Vater ein kleines gebrauchtes Auto, damit ich zur Arbeit kam. Meine Mutter betreute die Kinder, während ich arbeitete. Sie waren noch klein, 2,5 und 5 Jahre. Liebe Verwandten halfen mir dann auch, ein kleines Haus zu mieten und herzurichten. Eigentlich war dieses kleine Häuschen auch schon jemandem versprochen, doch eine Tante, die die Vermieterin sehr gut kannte, schilderte meine aussichtslose Situation und so durfte ich mit meinen beiden Mädchen in das Haus einziehen. Mein Wunsch, meine Sehnsucht, mit Christen wieder in Kontakt zu kommen, konnte auch geschehen. Eine Tante lud mich in ein Konzert ein und der Saal war schon ziemlich voll und ich sollte dann die Mäntel an der Garderobe abladen und sie suchte im Saal nach einem Platz für uns beide. Und da waren noch 2 Plätze frei, neben einem Ehepaar aus dem Chor von damals. Ja, und da gab es natürlich viel zu erzählen und sie luden mich dann ein und kümmerten sich sehr um mich. Sie nahmen mich mit in einen Hauskreis, sie schenkten mir eine Bibel, sie kümmerten sich um meine Kinder und sie beteten viel mit mir. Ja, und so wurde ich saugte auch Gottes Wort wie so einen ausgetrockneten Schwamm in mir auf. Es wurde alles lebendig. Und als ich die Geschichte hörte vom verlorenen Sohn, der auch wieder zurückging zu seinem Vater, dachte ich, ja, das bin ich. Ich war verloren und Gott hat mich wieder gesucht und gefunden. Und das schrieb ich dann auch meiner Freundin Renate, die damals auch in der Mission war. Und sie teilte mir mit, dass sie sich darüber sehr freut und dass sie 10 Jahre für mich gebetet hat. Einige Zeit später wurde die Ehe annulliert und ich schloss mich auch in unserem Ort einem Kreis junger Christen an. Und dort lernte ich dann auch meinen Mann kennen. Wir haben dann nach einiger Zeit geheiratet. Er hat die beiden Kinder, Silke und Annette, adoptiert. Und im Sommer machten wir dann auch Urlaub. Und als wir wieder zu Hause waren, bestätigte mir der Frauenarzt, Frau André, sie sind schwanger. Unsere Freude war groß. Ich wollte doch sehr gerne noch meinem Mann ein Kind schenken, wo er doch meine beiden Mädchen auch adoptiert hatte. Und die Mädchen freuten sich auf ein Geschwisterchen. Doch kurze Zeit darauf wurde mein Mann krank. Zuerst dachten wir nichts Schlimmes, Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit. Doch dann wurde mir die Sache sehr bedenklich. Der Arzt kam und wies ihn ins Krankenhaus ein. Diagnose Hepatitis. Hepatitis ist eine ansteckende, schwerwiegende Leberentzündung. Ja, da bekamen wir alle einen Schreck. Im Krankenhaus sprach ich sogleich mit den Ärzten und informierte sie über die Schwangerschaft und erriet mir dann dringend, mein Blut untersuchen zu lassen. Unser Hausarzt veranlasste alles Weitere und ich wartete das Ergebnis ab. Dann kam der Befund. Der Arzt sagte, Frau André, suchen Sie Ihren Frauenarzt auf. Ihr Blut ist nicht in Ordnung und am besten wäre es, Sie würden eine Abtreibung vornehmen lassen. Ihr Kind ist mit Sicherheit geschädigt. Ich war am Ende. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Wolfgang im Krankenhaus, Abtreibung, Kind geschädigt. Aber Abtreibung ist doch nicht von Gott gewollt. Ja, aber will Gott denn, dass ich ein behindertes Kind zur Welt bringe? Nein, das kann er doch nicht wollen. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Und als ich dann beim Frauenarzt war, hing ein Schild, wir machen Urlaub. Und so suchte ich unser befreundetes Ehepaar auf. Auch sie waren erschrocken und erschüttert. Doch sie gaben mir den Rat, einen Termin mit dem Frauenarzt der Klinik auszumachen und sie beteten für uns und diese schwierige Situation. Ich ging zu meinem Mann ins Krankenhaus. Unsere Not war groß. Ja, wir waren verzweifelt. Und dann bekam ich den Termin beim Chefarzt der Frauenabteilung. Und er sagte, gehen Sie zu Pro Familia, dann können wir eine Abtreibung vornehmen lassen. Warten Sie mit Ihrer Entscheidung nicht zu lange. Die Frist ist kurz. Wir waren hin und her gerissen. Wussten wir doch, dass Gott zu einer Abtreibung Nein sagt. Aber sollten wir Ja sagen zu einem behinderten Kind, wollte Gott das wirklich von uns? Diese schwerwiegende Entscheidung konnte ich unmöglich alleine lösen und bewältigen. Doch wer gab mir Rat und Hilfe? Wer trug mit an dieser großen Verantwortung? Wir hatten in unserem Dorf jeden Donnerstagabend Gebetskreis. Und zu diesem Kreis gehörten auch mein Mann und ich. Ja, hier würde ich mir Rat und Hilfe erbeten. Und ich packte meine ganze Situation, meine Verzweiflung aus. Die Betroffenheit war groß. Klar kann man gut sagen, Abtreibung nein. Aber wenn es einem dann selbst betrifft. Sie beteten mit mir für unsere Not und für unsere Ratlosigkeit. Und dann nahm jemand seine Bibel und zitierte mir Die Stelle aus 2. Mose 4, Vers 11. Da sprach Gott zu Mose: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? Habe ich's nicht getan, der Herr? Dieses Wort schlug bei mir ein. Ja, es war ausschlaggebend für mich. Hatten wir doch für dieses Kind gebetet, so wollen wir es auch aus Gottes Hand nehmen. So, wie er es uns schenkt. Ich wurde ganz ruhig, besprach es mit meinem Mann und unser Entschluss stand fest. Wir sagen Ja zu dem Kind und vertrauen Gott, dass er uns hilft. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal eine lustige Geschichte. Mein Mann kannte ja keinen Ultraschall. Und so wollte ich gerne, dass er dann mal mitgeht. Der Frauenarzt sagt: Frau André, bei Ihnen muss ich unbedingt mal Ultraschall machen. Na ja, dachte ich, gut, ich habe schon 2 Kinder, da muss halt mal Ultraschall gemacht werden. Jetzt habe ich einen Termin ausgemacht am späten Nachmittag und mein Mann sollte mit und da bekommt er nochmal einen Anruf, er muss nochmal rausfahren und konnte dann nicht mit zum Frauenarzt. Beim Frauenarzt im Sprechzimmer hing ein Schild: Ultraschallbild 1,50 €. Super, dachte ich, dann kriegt er wenigstens ein Ultraschallbild mitgebracht. Gut, ich kam dann ins Arztzimmer und die Sprechstundenhilfe bereitete alles vor und ich sagte: Gell, ich hätte gerne ein Ultraschallbild. Ja, sagt sie, wenn der Arzt kommt, mache ich das mit ihm aus. Der Arzt kam, die machten Ultraschall, die suchten und machten und sprachen und hatten Fremdwörter und ich habe überhaupt nichts verstanden. Und plötzlich sagt die Arzthelferin: Die Frau André kriegt 2. Denke ich, warum die jetzt 2 sagt? Ich habe eigentlich gesagt, ich will nur 1. Aber jetzt verhalte ich mich mal ganz ruhig und sage gar nichts. Wenn die schon 2-mal geknipst haben, nehme ich halt 2. Dann sagt der Arzt: Frau André, wollen Sie 2? Dann sage ich: Nee, eigentlich bloß 1. Aber das macht jetzt nichts. Ich nehme auch 2, wegen der mag 50. Dann haben die auch so gelacht. Ich dachte: Was ist denn jetzt los? Und dann sagt der Arzt: Frau André, jetzt beruhigen Sie sich einmal. Ich würden Sie auch 2 Kinder nehmen? Was? Dann bin ich aber hoch, ja? Dann sagt er: Wenn Sie sich beruhigt haben, dann zeige ich Ihnen das alles ganz genau. Dann habe ich gesagt: Jetzt nehme ich aber auch 2 Bilder mit. Zu Hause angekommen, sagst du: Mama, setz dich erstmal. Ich muss dir eine freudische Überraschung mitteilen. Wir bekommen Zwillinge. Unser Kind, unser Mädchen war natürlich ganz aus dem Häuschen, das könnt ihr euch vorstellen. Da wussten sie dann, jeder kriegt so ein Boppelchen dann. Ne? Ja. Genau. Nach einigen Schwangerschaftskomplikationen und einem 12-wöchigen Krankenhausaufenthalt kamen dann unsere Zwillinge, Stefan und Daniela, gesund zur Welt. Ja. Ihre Entwicklung war aber etwas langsamer, als ich es von Silke und Annette gewohnt war. Aber ich dachte, es sind eben Zwillingen und bei Zwillingen ist wohl alles ein bisschen anders. Als sie dann so 5 Jahre alt waren und im Kindergarten waren, rieten uns die Erzieher sehr, unsere Zwillinge in einen Förderkindergarten zu geben. Und das war für mich eine schwere Zeit. In der Zeit habe ich viel geweint und konnte das auch gar nicht so annehmen. Und ich habe mir dann aber auch viele christliche Lieder angehört, die mir Trost gaben und Kraft. Ich zögerte noch kurz, aber dann musste ich mit einstimmen, die Kinder in den Förderkindergarten zu geben. Und nach einigen Untersuchungen und Tests wurde uns dann mitgeteilt, dass sie eine MCD haben, das ist ein Sauerstoffmangel, den sie bei der Geburt eben hatten. Und sie haben eine Schwäche in der feinen Grobmotorik, eine Teilleistungsstörung. Unser Sohn ist hyperaktiv, wurde mir dann noch mitgeteilt, heute heißt es ADHS. Ich dachte, und damals wusste ich noch gar nicht, was auf mich zukommt, und das war auch gut so, ich dachte, mit viel Liebe, Geduld und Üben holen wir all diese Mängel auf. Und nach einer langen Eingewöhnungsphase in der Grundschule rieten uns dann auch die Lehrer sehr für eine Sonderschule. Und das war für mich nochmal eine ganz, ganz schlimme Zeit, bis ich zu diesem Schritt ein Ja finden konnte. Und zu diesem Jahr benutzte Gott auch so ein Frauenfrühstück. Da sprach die Lotte Bormuth aus Marburg, vielleicht ist sie einigen aus Vorträgen oder Büchern bekannt. Und Frau Bormuth hatte das Thema Krisen in Ehe und Familie. Und sie erzählte von ihrer Familie, sie erzählte von ihren Kindern und auch dann von ihrem Sohn Matthias. Matthias hatte durch einen Unfall eine Sprachstörung, er war aggressiv und konnte nicht lesen lernen. Und auch ihr rieten die Lehrer sehr, ihren Sohn in eine Sonderschule zu geben. Und sie schilderte auch, wie furchtbar schwer es ihr gefallen sei, ihren Sohn dorthin zu geben, doch wie durch die Mithilfe der ganzen Familie Matthias seinen Hauptschul-, später seinen Realschulabschluss, dann sein Abitur machen konnte und heute Arzt ist in einer Klinik für psychisch Kranke. Wow! Dieser Frau konnte ich mitfühlen und mitweinen, weil es auch mein Schicksal war. Doch sie gab mir durch ihren Bericht so viel Mut, auch ein Ja zu finden und Jesus die Sache abzugeben, ihm zu vertrauen, dass auch er mit meinen Kindern einen guten Plan hat. Und ich betete und ich sagte, Herr, die brauchen kein Arzt und keine Ärztin zu werden, aber schenk das einfach, was Gescheites außen wird. Und das, was ich tun kann, will ich tun. Ich will dich lieb machen, ich will mit ihnen singen und beten und ich will mit ihnen das Leben eben leben, das jetzt so ansteht. Und so ging es mit Gottes Hilfe Schritt für Schritt weiter. Es ist das Kostbarste, was wir Menschen haben können, Jesus zu gehören. Er hat für jeden Menschen einen wunderbaren, guten Plan. Stefan und Daniela konnten auch ihren Hauptschulabschluss machen. Beide absolvierten eine Lehre, Stefan als Gartenfachwerker, Daniela in der Hauswirtschaft. Heute haben sie eigene Familien und sind ihren Weg auch gegangen. Anders ist nicht besser, anders ist nicht schlechter, anders ist eben anders. Ein Dreivierteljahr später bekamen wir noch ein Mädchen, unsere Yvonne. Und so wurde unser gemietetes Haus einfach zu klein und wir baten Gott, er möge es doch schenken, dass wir ein größeres Haus mieten oder kaufen konnten. Nach viel Suchen und Gebet hatten wir ein altes Bauernhaus mit Garten gefunden und das ging auch auf wunderbare Weise. Freunde kamen, halfen uns reparieren und als wir da einziehen konnten, nannten wir es unser kleines Paradies. Ganz anonym bekamen wir immer mal wieder in unserem Briefkasten einen Umschlag mit Geld und einer Karte mit Gottes Wort. Dann rief uns jemand an, wir haben geschlachtet, kommt mal und holt euch ein halbes Schwein ab. Dann stand ein Kartoffelsack vor unserer Haustür. Es war einfach wunderbar. Wir konnten immer nur staunen, die Hände falten und Gott danken, wie er uns versorgt. Durch dieses Erlebnis und auch vieles mehr machte mich Gott auch zu einem dankbaren Menschen. Und es war mein Herzenswunsch, Menschen weiter zu sagen, was Jesus in einem Menschenleben tun kann. In unserem Bauernhof hatten wir einen Kirschbaum und der war riesengroß und wir hatten eine großartige Ernte. Wir haben vieles selbst verwehrt, wir haben auch verschenkt und es war immer noch so viel da, dass wir nicht wussten, was wir mit den vielen Kirschen machen sollten. Und da unser Haus an der Hauptstraße lag, und bei uns in der Pfalz ist es so, da macht man einfach sein Tor auf, stellt seine Ware hin, die Leute aus der Stadt halten und kaufen das ein. Und ich als Geschäftsfrau war das gewohnt, ich habe dann einen kleinen Tisch hingestellt, die Kirschen abgepackt, die Leute kamen, mein Mann konnte gar nicht so schnell pflücken, wie die verkauft wurden. Und so hatte ich das erste Geld zusammen für die beiden großen Mädchen in eine Kinderfreizeit zu schicken. Später kamen dann Pflaumen und Nüsse, Äpfel und Kartoffeln dazu. Und so konnte ich meine Haushaltskasse gut aufbessern. Ich kam auch schnell in Kontakt und gute Gespräche. Und ich merkte auch, dass Leute immer wieder kamen. Und so hatte man so eine kleine Stammkundschaft. Und da kam mir auch, ich wollte nicht nur frisches Obst und Gemüse verkaufen, ich wollte auch Gottes Wort weitergeben. Und da lernte ich die Stiftung Marburger Mädchen kennen, mit ihren Produkten, mit ihren Karten. Und die bestellte ich regelmäßig und gab dann einfach an meinem Verkaufsstand Gottes Wort, das gute Blatt mit Gottes Botschaft weiter. Die Leute nahmen es sehr gerne und ich kam mit vielen in sehr gute Gespräche. Darunter waren dann auch Frauen mit kleinen Kindern. Und eines Tages hat Gott es mir aufs Herz gelegt, diese Frauen einmal im Monat, es waren so 8 bis 10 Frauen, ins Wohnzimmer zu mir einzuladen zum Frühstücken. Ich deckte den Tisch schön, legte ein kleines Kärtchen hin und bereitete alles vor. Und wir unterhielten uns über unseren Alltag. Und dann hatte ich so einen kleinen Einstieg und erzählte aus meinem Leben und wie man mit Jesus im Alltag leben kann. Dann kamen Frauen und sagten, du hast so einen Kreis morgens, können wir nicht abends kommen, wir sind berufstätig, dann machte ich noch einen Kreis abends. Und irgendwann waren wir so 20, 25 Frauen und ich sagte, dann fragen wir jetzt mal in der Gemeinde und machen einen Abend für die Frau im Gemeindehaus. Und so laden wir einmal im Jahr abends in der Adventszeit Frauen ein, machen es auch schön, gemütlich und es kommt heute noch gut an. Woher bekam ich die Kraft und die Hilfe zu einem so vollgepackten Leben in Familie, Beruf und Gemeinde? Die Kraft und die Hilfe für diese Arbeit bekam ich immer wieder von Jesus selbst. Durch sein Wort, die Bibel, das Gebet und die Gemeinschaft mit Christen und die Zurüstung im Gottesdienst. Wir fuhren jeden Sonntag mit unseren Kindern nach Lachen, das ist nicht weit von unserem Heimatort weg, ins Diakonissenmutterhaus zum Gottesdienst. Und das war auch für uns, für unsere Kinder, prägende Jahre. Als unsere Kinder dann selbstständiger wurden, ihre eigenen Wege gingen durch Heirat, Wegzug aus der Familie, Berufsausbildung, bewegte mich sehr die Frage, wie geht es mit meinem, wie geht es mit unserem Leben weiter? Durch die Kontakte und die Begegnungen im Mutterhaus machte mir Jesus auch die Verbindung zur Schwesternschaft sehr lieb. Und so war es mein Herzenswunsch, so ganz im Mutterhaus bei den vielfältigen Arbeiten zu helfen. Das Mutterhaus in Lachen, es liegt etwas außerhalb und es hat ein Feierabendhaus, da sind die alt gewordenen Schwestern und es hat noch 2 Gästehäuser. Und eines Tages hatte Gott mein Herz, mein Leben so vorbereitet und bereit gemacht, dass ich meinen Verkaufsstand aufgab, wir unser Haus, unser Bauernhaus verkauften und mein Mann und ich aufs Mutterhausgelände zogen. Mein Mann ging arbeiten und ich wollte mich dort im Mutterhaus mit meinen Gaben und Fähigkeiten einbringen. Ich machte mit 48 Jahren noch eine Ausbildung als Altenpflegehelferin und als Hauswirtschafterin, dass ich als qualifizierte Kraft mich im Feierabendhaus bei den altgewordenen Schwestern und auch in unseren Gästenhäusern einbringen konnte, um so Jesu Liebe weiterzugeben. Auch im Mutterhaus zog sich der rote Faden, Gottes Wort weiterzugeben, durch. Ich habe dann dort auch einen Infostand von Marburger Mädchen aufgebaut und betreute diesen, wenn Konferenzen und Freizeiten waren. Wurde dann auch zwischendurch immer in Gemeinden auch als Referentin eingeladen, um so auch aus meinem Leben weiterzuerzählen. Dann gab Gott mir nochmal eine ganz neue Berufung einige Jahre später und ich wurde von Marburger Mädchen angefragt, ob ich so ganz als Gebietsleiterin unterwegs sein wollte, um Gottes Wort weiterzugeben. Zu diesem Jahr hat Gott mir dann auch nochmal das Wort aus Psalm 73, Vers 8 und 20 ganz groß gemacht. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. So möchte ich verstärkt Gottes Wort, unsere Schriften weitergeben und verkündigen all sein Tun aus Liebe und Dankbarkeit, weil Jesus mein Leben verändert hat, weil er es heil gemacht hat und mir ein erfülltes Leben gab, weil er selbst es füllt mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. Dann begann nochmal ein neuer Lebensabschnitt. Wir sind dann wieder nach Meckenheim gezogen. Wir haben in Lachen unseren schönen Bungalow im Mutterhaus, der ja gemietet war, aufgegeben. Wir haben uns in Meckenheim, in unserer alten Heimat, wieder neu orientiert. Wir haben uns eine 85 Quadratmeter Eigentumswohnung gekauft, mit einem kleinen Garten, mit Blick auf unser Hartgebirge. Und wir haben vieles losgelassen. Da kann man nicht mehr viel mitnehmen, wenn man nicht mal einen Keller mehr hat. Wir haben viel aussortiert, wir haben losgelassen und wir haben nur noch das mitgenommen, was in unsere Wohnung passt und was mir gefällt. Was ich nicht mehr wollte, habe ich nicht mitgenommen. Habe mir auch noch mal was Neues gekauft. Wir haben unsere Kinder gefragt, was sie brauchen, was sie haben möchten. Mein Mann hat schweren Herzens seine große Werkstatt aufgelöst, hat seinen Sohn, seine Schwiegersöhne gefragt, was sie brauchen. Ja, wir haben aufgeteilt, hergegeben, weggegeben, hergeschenkt und losgelassen. In dem Wissen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Nicht festhalten, abgeben, loslassen. Nur im Loslassen können wir Neues empfangen. 2006 traf uns ein sehr einschneidendes Ereignis, ein schwerer Verlust, das mein Leben, das unser Leben völlig veränderte und wir auch lernen mussten, damit zu leben. Wir hatten 2006 eine wunderbare Jahreslosung. Josua 1, Vers 5. Gott spricht, ich lass dich nicht fallen und verlass dich nicht. Ja, unser himmlischer Vater hat uns dieses Wort selbst zugesagt. Gilt dieser Halt, wenn auch Unvorhergesehenes passiert? Gilt dieser Halt auch im Sterben? Ich möchte Ihnen da eine kurze Geschichte erzählen. Ein kleiner Junge machte mit seinem Vater zum ersten Mal eine längere Reise mit der Bahn. Endlich fuhr der Zug vom Bahnsteig ab. Der Junge konnte sich gar nicht satt sehen an den vielen Dingen, die pfeilschnell draußen vorbeihuschten. Ständig machte er seinen Vater auf etwas Neues, Interessantes aufmerksam. Sein Mund stand kaum still. Zum Glück waren sie allein im Abteil. Plötzlich fuhr der Zug in einen langen Tunnel ein. Der Junge verstummte. Nach kurzer Zeit tastete seine Hand nach der starken Hand des Vaters und er fragte, Papa, bist du noch da? Ja, sagt der Vater, ich bin bei dir, hab keine Angst. Diese kleine Geschichte macht deutlich, was mir persönlich auch Mut macht für mein Leben. Kein Mensch weiß wirklich, was das Leben bringen wird. Wo heute noch Unbekümmertheit und ausgelassene Freude am Platz ist, kann morgen schon ängstliches Fragen und totale Verunsicherung herrschen. Doch das eine gilt felsenfest. Jesus lässt uns nicht allein. Wenn ich ihn suche und anrufe, antwortet er und spricht mir zu. Ich bin bei dir, hab keine Angst. Darum brauchen wir nicht von Furcht und Sorge gelähmt zu sein, sondern können voller Zuversicht und Hoffnung unseren Weg gehen. Gott hat versprochen, mich an der Hand zu nehmen, mich zu führen und zu leiten, an guten und an schweren Tagen. Unsere älteste Tochter Silke, 32 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Franziska 3 Jahre und Maxi noch keine 2. Sie wohnten in der Nähe von Hannover, Braunschweig und sie besuchte uns Anfang Januar 2006 für ein paar Tage mit ihrer Familie. Dann trafen auch noch all unsere anderen Kinder und Enkelkinder und Schwiegerkinder ein und am 8. Januar feierten wir dann noch den Geburtstag unserer Tochter Annette. Wir hatten eine schöne Familienzeit zusammen, freuten sich aneinander. Am Abend fuhren dann alle Familien wieder in ihr Zuhause. Und mein Mann und ich, wir ließen dann nochmals diese Familientage Revue passieren. Wir danken Gott, wie gut er alles geplant hat und wie alles geworden ist, wie er uns durchgetragen hat. Und dann fiel mein Blick an die Wand. Dort hatte ich ein kleines Kreuz und eine Uhr und darunter hatte ich die Weihnachtskrippe aufgebaut. Und ich sitze so da und lasse dieses Bild auf mich einwirken und ich sage zu meinem Mann, schau dir mal die Zusammenstellung an, die eigentlich gar nicht bewusst geschehen ist und doch die Krippe, Weihnachten, Jesus kam zu uns auf diese Erde, Gott ließ seinen Sohn in diese Welt kommen, um uns zu retten, um uns heil zu machen. An Weihnachten hören wir die Botschaft, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und dann das Kreuz. Karfreitag, Ostern. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und an Ostern ist er auferstanden und lebt. Und mit ihm dürfen auch wir leben, ewiges Leben haben. Und die Uhr, meine Zeit, steht in seinen Händen. Mit diesen Gedanken gingen wir in die Nacht. Am nächsten Morgen ging ich an meinen PC, ich las die E-Mail von meinem Chef Jürgen Mette. Er grüßte das Team mit einer Eröffnungspredigt für die Allianz-Gebetswoche, die gerade dann angefangen hat. Und dann kam immer wieder dieser Satz, ganz dick hervorgehoben: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser Satz ging mit mir in den Tag. Auch hörte ich wieder von 9 bis 10 den Evangeliumsrundfunk, gern gehört, die Lieder und Bibelverse, die mich sehr berührten. Und ein Lied berührte mich sehr: Gott hört dein Gebet. Und der Bibelvers: Habe deine Lust an dem Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und ich setzte mich hin und ich war noch erfüllt von diesen Familientagen und ich sagte: Herr, was mein Herz sich wünscht, was wünsche ich mir, was ist mein Herzenswunsch? Haben Sie sich schon gefragt, was Ihr Herzenswunsch ist? Was ist mein Herzenswunsch? Und ich sagte: Herr, du siehst mein Leben, du kennst meine Wünsche, aber all das wünsche ich mir nicht wirklich. Wenn ich mir einen Herzenswunsch von dir erbeten darf, dass du uns ganz festhältst, mich, mein Mann, meine Kinder, meine Enkelkinder und Schwiegerkinder, und dass wir alle einmal bei dir sein werden, das ist mein Herzenswunsch. Nur ganz kurze Zeit später rief Silkes Mann, unser Schwiegersohn Christian, an. Silke hatte einen schrecklichen Verkehrsunfall. Sie liegt schwer verletzt in der Klinik in Hannover. Und der kleine Maximilian, der mit im Auto lag, liegt mit einer Gehirnerschütterung in Braunschweig. Diese niederschmetternde Nachricht schockierte uns sehr. Wir weinten und waren verzweifelt. Wir riefen im Mutterhaus in der Gemeinde um Gebetsunterstützung an. Es bildeten sich Gebetsketten. Und so waren es viele, die mitbeteten, mithofften und mitbangten. Doch dann rief Christian an mit der niederschmetternden und verzweifelten Nachricht: Für Silke wird es keine Chance geben. Sie wird nicht überleben. Sie ist auf der Intensivstation, sie liegt im Koma und ist an Maschinen angeschlossen. Mein Mann und ich, wir beschlossen, sofort nach Hannover zu fahren. Und da klingelte es an unserer Tür. Unser Prediger kam vorbei und sagte: Ich habe es gehört, ich möchte fragen, was ich für euch tun kann. Wir sagten: Wir packen, wir fahren nach Hannover. Und er sagte: In einer halben Stunde hole ich euch ab, ich fahre euch. In Darmstadt nahmen wir dann noch unsere Tochter Annette mit und spät in der Nacht kamen wir in Hannover in der Klinik an. Die Ärzte auf der Intensivstation teilen uns mit, dass es für Silke keine Chance gibt. Sie wird nicht überleben. Wir waren tief erschüttert. Wir gingen zu ihr, sagten ihr, wie lieb wir sie haben. Wir weinten, wir beteten, wir grüßten sie von ihren Geschwistern. Und dann saß ich 3 Tage und 3 Nächte fast ununterbrochen bei ihr am Bett, ließ durch mein Erzählen nochmal ihr Leben Revue passieren, die verschiedenen Stationen ihres Lebens. Ich bat sie um Vergebung, wenn man so bei einem Sterbenden sitzt, kommen einem auch viel Schuld, viel Versagen, viel Versäumnisse. Doch zwischendurch ließ ich ihr Leben nochmal Revue passieren. Ich dankte Gott, ich sang Bibelverse, dann kam mir wieder ein Lied, ein Bibelvers. Und immer wieder kam dieses Wort, das ich morgens las: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so betete ich: Herr, wenn es auch hier auf dieser Erde nicht sein darf, dass sie weiterlebt, so doch bei dir in der Ewigkeit. Du hast es in deinem Wort zugesagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Nimm sie auf in dein Reich, wo es kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen mehr gibt. Und ich legte sie von meinen Händen in Gottes Hände. Ich dankte ihm, dass wir Silke haben durften und dass er jetzt für sie sorgen wird. Ich gab sie vertrauensvoll an ihn zurück. Und ich sang ihr das Lied: Vater, jetzt komme ich zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, du gibst mir, was ich brauche. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. O mein Vater, ich liebe dich. Ich sage dir, wie lieb wir sie haben. Ich segnete sie und ich sagte ihr, leb wohl. Sie war heimgegangen in die Ewigkeit. Und das ist auch unser Trost bei allem schweren Leid und Verlust. Wir mussten unsere Silke loslassen, aber wir durften sie unserem Heiland abgeben, der Heil macht, all das, was kaputt ist, an körperlichem, an seelischem. Diesem Heiland dürfen wir unsere Silke geben und selbst auch Heilung und Erlösung und Vergebung erfahren. Sie ist in Gottes neuer Welt, wo kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen mehr sind. Sie ist in Gottes Herrlichkeit angekommen. Ihr Lieben, diesen Weg haben wir alle noch vor uns. Und dann habe ich mir Silkes Bibel genommen. Ich habe sie ihr zu ihrem 9. Geburtstag geschenkt, als sie auf die Kinderfreizeit ging. Und ich habe gesehen, wie viele Bibelstellen sie markiert hat. Und sie hat reingeschrieben, ich habe ihr reingeschrieben, als ich sie ihr schenkte, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und sie hat zu unterschiedlichsten Zeiten hierhin reingeschrieben, bin in Gottes Hand, Gott sagt ganz Ja zu mir. Beten ist Reden mit Gott, Atmen der Seele. Was würde Jesus dazu sagen? Nichts ist besser als Gott. Gott hat für jeden einen Plan. Ich bin bereit, sende mich. Ja, diese Gewissheit hat uns durchgetragen und durchgeholfen. Bei allem schweren Leid und Verlust. Der Abschied und Verlust von Silke ist sehr hart und es wird auch immer wieder geweint und in Liebe von ihr gesprochen. Erinnerungen werden wach, gerade auch durch ihre Kinder bleibt sie uns so frisch und so lebendig. Ja, ihre Kinder, Franziska ist jetzt 7 und Maxi 15, sie leben mit unserem Schwiegersohn, den Eltern in Ballenstedt im Harz, weit weg von uns. Christians Eltern versorgen und kümmern sich liebevoll um sie. Silke hat den goldenen Faden der Liebe und Treue Gottes in ihr Strickwerk mit hineingenommen. Ja, was hält im Leben und im Sterben? Was bleibt, wenn mein Lebensfaden zu Ende ist? Haben Sie Halt gefunden im Leben und im Sterben? Sie dürfen sich jederzeit bei Jesus festhalten. Er will ihr Halt sein. Greifen Sie zu. Gott segne Sie. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch Liedverse von Siegfried Fietz weitergeben. Wer in der Tiefe war, ganz unten, entsetzt, verzweifelt, verloren am Ende und wieder leben darf, kann nicht schweigen, muss reden, singen, danken, beten, erzählen und loben. Wer Gott verlor, sich selbst, Freunde, Glück, Hoffnung, das Leben und von Gott gefunden wurde, kann aufatmen, hell lachen, wieder denken, darum danken, neu beginnen und lieben. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen, verstummen Feinde, freuen sich Freunde, trocknen die Tränen, denn nun bleibt lebenslang seine Gnade. Amen.